das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite läuft am 25. November aus. Im Anschluss plant die mögliche neue Koalition von SPD, Grünen und FDP eine Übergangsregelung bis zum 20. März 2022. So sollen die Bundesländer weiterhin ein Instrumentarium an der Hand haben, um bestimmte Corona-Maßnahmen verhängen zu können. Besonders drastische Freiheitseinschränkungen sollen aber entfallen.
Die Koalitionsverhandlungen zwischen ihren Parteien haben heute gerade erst begonnen. Da präsentieren sie schon eine gemeinsame Initiative zur künftigen Corona-Politik. Das Ende der epidemischen Lage nationaler Tragweite wollen SPD, Grüne und FDP. Vor allem das Ende der viel kritisierten Durchgriffsrechte der Regierung.
Damit ist mit dem heutigen Tage klar, die Initiative liegt wieder dort, wo sie hingehört. In der ersten Gewalt. Im Parlament, in den Händen der von den Bürgerinnen und Bürgern direkt gewählten Volksvertreter.
Allerdings in einigen Regionen wie hier im thüringischen Gotha herrschen wieder hohe Inzidenzen. Ein Lockdown sieht der Vorschlag der Ampelparteien nicht mehr vor. Möglich sind von den Ländern zu beschließende Corona-Maßnahmen. Eine Maskenpflicht könnte demnach erlassen werden, genauso wie die Anwendung der 3G-Regel. Auch Abstandsgebote gehören zu möglichen Gegenmaßnahmen, ebenso wie Auflagen für Gemeinschaftseinrichtungen.
Der 25. November, das sage ich auch, wird aber kein Freedom Day sein. Wir wollen verantwortungsvoll durch den Herbst und den Winter gehen, damit wir Covid-19 im Frühling hinter uns haben.
Besonderer Schutz sei für diejenigen nötig, die Corona quasi ausgeliefert sind, meinen die Grünen.
Insbesondere für diejenigen, die sich nicht impfen lassen können, insbesondere die Kinder. Alle Möglichkeiten sollen ausgeschöpft werden, um einen weiteren Schutzkokon um die Kinder zu ziehen.
Derweil beobachten Intensivmediziner wie hier in Leipzig, dass eine vierte Welle von Corona-Infektionen schleichend die Kliniken erreicht. Neben Ungeimpften stecken sich immer wieder auch Geimpfte mit dem Virus an. Die Union fürchtet, dass die Initiative der Ampelparteien zu wenig Vorsorge trifft.
Das finde ich angesichts der momentan steigenden Zahlen eine sehr, sehr schwierige Analyse. Die steigenden Zahlen, wie gesagt, haben auch was damit zu tun, dass die Belastung in den Krankenhäusern momentan spürbar steigt.
Trotz Kritik im Detail, neue und alte Bundestagsmehrheit wollen nun gemeinsam einen Gesetzentwurf erarbeiten.
SPD-Kanzlerkandidat Scholz hat einen schnellen, klimafreundlichen Umbau der Energieerzeugung angekündigt. Auf einem Kongress der Gewerkschaft IGBCE versprach er, alle notwendigen gesetzlichen Voraussetzungen dafür binnen eines Jahres zu schaffen. Die Grünen-Vorsitzende Baerbock erklärte, der Umbau helfe auch bei der Sicherung der Arbeitsplätze. FDP-Chef Lindner betonte seine Kompromissbereitschaft beim Vorziehen des Kohleausstiegs.
Der Empfang für den SPD-Kanzlerkandidaten ist herzlich, aber die Gewerkschafter erwarten auch Antworten. Wie soll die Industrie klimaneutral werden und woher kommt zukünftig der Strom?
Die neue Regierung wird im ersten Jahr alle gesetzlichen Veränderungen auf den Weg bringen, alle Weichen stellen, damit Deutschland nicht eine Stromlücke hat, sondern genügend Strom produzieren kann für die Industrie der Zukunft und für die Arbeitsplätze der Zukunft.
Der Ausstieg aus der Kohle rückt näher. Ursprünglich war er für 2038 geplant. Wenn es nach SPD, Grünen und FDP geht, kommt er vielleicht schon 2030. Die Grünen wollen weiter einen starken Industriestandort, aber nur noch mit erneuerbaren Energien.
Wir können nicht von Chemiewende, Energiewende oder Kohleausstieg reden, wenn wir die Blockaden bei den erneuerbaren Energien nicht endlich lösen. Es braucht eine Erfassung der erneuerbaren Energien, nicht nur zum Klimaschutz, sondern auch zur Arbeitsplatzsicherung in diesem Land.
Gleichzeitig mahnt FDP-Chef Lindner in seinem Online-Grußwort, müsse man eine sichere Stromversorgung und die Energiepreise im Blick behalten. Alles richtige Signale findet die Gewerkschaft.
Wir müssen aber auch der Gesellschaft sehr, sehr klar machen, dass die Energiewende jetzt nicht ein Projekt ist, das man sich im Fernsehen ansieht, sondern es gibt ja viele, die demonstrieren gegen das Kohlekraftwerk und gegen das Windrad. Das wird nicht gehen.
Der Umbau hin zu einer grünen Industrie. Die IGBCE will da mitgehen, wenn unterm Strich keine Arbeitsplätze verloren gehen.
Nach den führenden Wirtschaftsforschungsinstituten in Deutschland hat nun auch die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr gesenkt. Bundeswirtschaftsminister Altmaier geht nur noch von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 2,6% aus. Im Frühjahr waren es noch 3,5%. Als Gründe nannte Altmaier vor allem Lieferengpässe und gestiegene Energiepreise. Das Wachstum falle jedoch nicht aus, sondern verschiebe sich auf das kommende Jahr.
Es ist absehbar seine letzte Herbstprognose. Weniger Wachstum als gedacht, unter anderem wegen Lieferschwierigkeiten. Engpässe im Seehandel, zu wenig Baumaterial und Dämmstoffe. Vor allem fehlen Halbleiter für Mikrochips. Die werden in immer mehr Produkte verbaut, auch aber längst nicht nur in Autos. Im nächsten Jahr erwartet Altmaier mehr Wachstum, 4,1%. Voraussetzung?
Wir müssen abwarten, wie sich die Entwicklung normalisiert und wie schnell es den Chipherstellern gelingt, ihre Halbleiterproduktion auszuweiten. Denn wir gehen davon aus, dass der Bedarf an Mikrochips auch in den nächsten Jahren weltweit sehr hoch sein wird.
Lieferengpässe als Konjunkturbremse. Die SPD will, dass der Staat hilft, Lieferketten zu verbessern.
Oder eben auch dafür zu sorgen, dass wir als Staat, Bundesrepublik Deutschland oder Europa, bestimmte Vorprodukte selbst herstellen und nicht darauf angewiesen sind, sie aus dem Ausland zu importieren.
Eine aktive Rolle des Staates fordern auch die Grünen.
Mehr Investitionen, gerade natürlich in Infrastruktur für eine klimaneutrale Wirtschaft, ein Aufbruch bei den erneuerbaren Energien und ganz wichtig für die Unternehmen Langfristigkeit und Planungssicherheit.
Auch die FDP sagt, Unternehmen brauchen von der Politik die richtigen Rahmenbedingungen.
Und das bedeutet für uns eben keine zusätzlichen Belastungen, im Gegenteil Entlastungen, vor allen Dingen durch den Abbau unnötiger Bürokratie.
Wie kann eine künftige Regierung Wirtschaftswachstum anregen? Die Einzelheiten besprechen SPD, Grüne und FDP zurzeit in ihren Koalitionsverhandlungen. Er ist nicht mehr dabei.
Die Chefs der Geheimdienste in Deutschland haben sich heute kritischen Fragen von Bundestagsabgeordneten gestellt. Anlass war die jährliche öffentliche Anhörung vor dem Parlamentarischen Kontrollgremium. Dabei ging es unter anderem um Fälle von Rechtsextremismus bei der Bundeswehr. Außerdem kamen die falschen Prognosen der Nachrichtendienste bei der Machtübernahme der Taliban zur Sprache.
Vor allem der Präsident des Bundesnachrichtendienstes Karl zeigt sich bei der Anhörung selbstkritisch. Der Grund? Die Fehleinschätzung nach dem Truppenabzug aus Afghanistan. Auch der BND hat nicht vorhergesehen, wie schnell die Taliban Afghanistan unter ihre Kontrolle bringen würden. Die Behörde werde auch deswegen umgebaut. Das Ziel? Weniger Abteilungen, klarere Zuständigkeiten.
Aus diesen Gründen geben wir dem Bundesnachrichtendienst ein neues organisatorisches Gerüst, in das die Aufgaben und Abläufe logisch und strikt funktional eingebettet sind.
Auch die Präsidentin des militärischen Abschirmdienstes Rosenberg spricht von einem turbulenten Jahr. Immer wieder Durchsuchungen bei Mitgliedern der Bundeswehr, Waffenfunde, wie zuletzt im nordrhein-westfälischen Kreis Düren. Dass ihre Behörde inzwischen fast 1400 extremistische Verdachtsfälle zählt, liege auch an einer gestiegenen Sensibilität in der Bundeswehr.
Dass die Vorgesetzten, die Kameraden, die Mitarbeitenden genauer darauf schauen, was macht mein Gegenüber, was macht mein Nebenmann, meine Nebenfrau, dass wir dann tatsächlich anfangen und dort genauer schauen.
Verfassungsschutzchef Haltenwang betont, Rechtsextremisten kennen sich gut, tauschen sich aus.
Mein bisheriger Eindruck ist aber, es handelt sich ja um ein Netz im Sinne von Kennverhältnissen, aber es gibt nicht die Spinne im Netz, die irgendein Netzwerk steuert.
Parlamentarier beklagen, es sei unklar, wer im Bundestagswahlkampf Schmähplakate etwa gegen die Grünen finanziert habe.
Die Dienste nutzten die Chance, um darauf hinzuweisen. Bislang dürften sie verdächtige Finanzströme nicht einsehen. Dabei ließe sich so herausfinden, ob etwa autokratische Staaten hinter solchen Kampagnen stecken.
Der CDU-Politiker Hendrik Wüst ist neuer Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Auf den 46-jährigen Nachfolger des bisherigen Regierungschefs Laschet entfielen 103 von 197 abgegebenen Stimmen. 3 mehr als die Koalition von CDU und FDP Mandate hat. Nordrhein-Westfalen stünde vor großen Aufgaben, so Wüst in seiner Antrittsrede. Darunter die Bewältigung der Corona-Pandemie und der Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe im Juli. Wüst war bereits am Wochenende zum CDU-Landeschef gewählt worden. Der Justizstreit zwischen der EU und Polen hat sich erneut verschärft. Der Europäische Gerichtshof verurteilte den EU-Mitgliedstaat zur Zahlung eines Zwangsgelds von täglich 1 Million Euro. Damit reagierten die Richter auf die Weigerung der Regierung in Warschau, die umstrittene Disziplinarkammer des obersten Gerichts aufzulösen. Polens Regierung zeigte sich empört. Vize-Justizminister Kaleta sprach wörtlich von Erpressung.
Diese Richter können andere Richter entlassen. Genau das darf die umstrittene Disziplinarkammer am obersten Gerichtshof Polens. Dass dies mit der Unabhängigkeit der Justiz vereinbar ist, bezweifelt der Gerichtshof der Europäischen Union. In einer Eilentscheidung ordnete er deshalb bereits im Juli an, dass die Disziplinarkammer ihre Arbeit stoppen muss. Heute legte der EuGH nach. Solange Polen sich nicht an die Entscheidung halte, müsse das Land 1 Million Euro pro Tag zahlen. Die Höhe der Strafe begründet der EuGH damit, beim angemahnten Stopp der Disziplinarkammer gehe es darum, gravierenden und irreparablen Schaden von der Rechtsordnung der Europäischen Union und den Werten, auf denen sie gegründet wurde, abzuwenden, insbesondere der Rechtsstaatlichkeit. Polens stellvertretender Justizminister Sebastian Kaleta schrieb heute auf Twitter, der EuGH überschreite seine Kompetenzen. Er sprach von Einmischung und Erpressung. Die polnische Opposition hielt dagegen: Wenn es um die Rechtsstaatlichkeit geht, gibt es keinen Platz für Zugeständnisse oder Kompromisse. Den Anspruch auf ein unabhängiges, von jeglichem politischen Druck freies Gericht haben alle Polen. Der Streit um die Disziplinarkammer ist nur eine von vielen Baustellen im Konflikt zwischen der EU und Polen rund um das Thema Rechtsstaat. Die Entscheidung von heute erhöht auch finanziell den Druck auf Polen. Eine so hohe Strafe hat der Gerichtshof in einem Verfahren dieser Art noch nie verhängt. Daran merkt man, welche Bedeutung dieses Thema für den EuGH hat.
In London hat der Berufungsprozess um die Auslieferung von WikiLeaks-Gründer Assange an die USA begonnen. Vor dem Gericht demonstrierten Unterstützer für die Freilassung des 50-jährigen Australiers. Die US-Justiz wirft ihm Spionage und die Veröffentlichung geheimer Dokumente zu den Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan vor. Im Januar war das Auslieferungsgesuch wegen Assanges schlechter physischer Verfassung und der zu erwartenden harten Haftbedingungen in erster Instanz abgelehnt worden. Nach heftigen Niederschlägen im Süden Italiens warnen die Behörden vor weiterem schweren Unwetter. Experten rechnen damit, dass sich nach einer zwischenzeitlichen Beruhigung das Wetter morgen und am Freitag wieder verschlechtert. Laut Behörden bildet sich ein Wirbelsturm über dem Mittelmeer. Seit Wochenbeginn gehen extreme Unwetter über Süditalien nieder. Teile von Sizilien wurden überschwemmt. 2 Menschen kamen ums Leben.
Gewinner des diesjährigen ARD-Dokumentarfilmwettbewerbs ist das Projekt Reporter Refugee. Eine nach Deutschland geflüchtete syrische Journalistin berichtet darin über den weltweit ersten Prozess gegen 2 Regimemitglieder wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Realisierung des Films wird nun mit bis zu 250.000 Euro gefördert. Zudem gibt es einen Sendeplatz im Ersten. Alle Bewerber mussten für ihre Projekte ein Konzept samt Trailer einreichen, aus denen 5 Finalisten ausgewählt wurden.
Die Lottozahlen: 1, 16, 20, 21, 25, 45. Superzahl 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 28. Oktober.
Auch morgen sorgt Hochdruckeinfluss für eine herbstliche Mischung aus zähem Nebel und Sonnenschein. Vor allem in Küstennähe gibt's heute Nacht noch dichte Wolken, aber es bleibt weitgehend trocken. Weiter südlich zunächst oft klar, später breiten sich in den Niederungen vermehrt Nebelfelder aus, die sich morgen hartnäckig, mancherorts auch den ganzen Tag über halten können. Abseits des Nebels scheint die Sonne meist ungestört und auch in Küstennähe wird es sonnig. Dort heute Nacht um 10 Grad, im südlichen Bergland leichter Frost. Morgen im Dauernebel nur einstellige Werte, im Westen wieder nahe 20 Grad. Auch am Freitag nach Nebelauflösung viel Sonnenschein. Im Westen tauchen allerdings Wolken auf, die am Samstag ein paar Tropfen bringen. Sonst ändert sich noch wenig. Am Sonntag im Osten noch überwiegend freundlich, Richtung Westen wechselhafter und zum Teil fällt auch Regen.
Die Tagesthemen sehen Sie in der Halbzeitpause des DFB-Pokals gegen 21.35 Uhr. Darin regieren ohne Regierung, die Ampel und ihre Corona-Maßnahmen. Und das wird teuer, die Millionen Bußgelder gegen Polen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.